Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft,
dem Podcast mit drei Psychologinnen aus Köln und Berlin auf der Couch.
Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen.
Und nebenbei noch glücklicher zu werden.
Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich sitze heute nicht auf der Couch, sondern auf meinem Stuhl und wieder vor meinem Bildschirm. Und mir auf dem Bildschirm zugeschaltet ist ein anderer Psychologe. Und zwar Silvan. Silvan, total schön, dass du heute da bist. Ich habe super Lust auf das Interview. Ich finde das Thema unheimlich wichtig und freue mich riesig, dass wir darüber sprechen. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo erstmal und Dankeschön. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und freue mich auf die kommenden halbe Stunde.
Wie der Hörer oder die Hörerin vielleicht schon weiß, soll es ja heute um das Thema Einsamkeit gehen. Silvan, magst du mal sagen, was hast du mit dem Thema Einsamkeit zu tun?
Gerne. Also vielleicht stelle ich dann einfach mal kurz mich vor und erzähle auch ein bisschen, wie ich zu der Arbeit an dem Thema gekommen bin. Also wie erwähnt, bin ich ja auch Psychologe. Ich habe hier in Berlin an der FU studiert, dann habe ich an der Humboldt-Universität promoviert und mein Forschungsthema waren jetzt eigentlich immer digitale Interventionen in der Gesundheitsversorgung. Da habe ich jetzt viele Projekte auch umgesetzt über die letzten Jahre und viel Paper zugeschrieben. Jetzt mit Abschluss des Studiums ging es so ein bisschen darum, in welchem Themenbereich ich mich denn da weiterentwickeln kann. Und ich glaube, da waren eigentlich so zwei große Einsichten bei mir. Und das eine war, dass ja die psychische Gesundheitsversorgung als Ganzes einfach extrem stark auf die Behandlung von Erkrankungen ausgerichtet ist. Also ich habe das gerade letzte Woche nochmal gelesen. Zum Beispiel allein die Anzahl an Hospitalisierungen in Deutschland liegt ja bei 800.000 im Jahr. Man kann sich das immer fast gar nicht vorstellen. Das bedeutet ja, dass jede hundertste Person im Jahr in eine Psychiatrie kommt. Jetzt kostet so eine Nacht in der Psychiatrie kostet 1.000 Euro, dann ist das bei einem 10-Tägigen, also es ist ein unglaublicher Kostendruck, der da auf der psychischen Gesundheitsversorgung liegt. Und fast das gesamte Ressourcen, die in diesem Bereich investiert werden, werden in der Behandlung investiert. Also wenn es wirklich, also wenn eine Person hospitalisiert wird, ich meine, du arbeitest ja auch in einem klinischen Setting oder kennst du das sicher aus deiner eigenen Arbeit, sind ja Leute, die wirklich eine sehr hohe Belastung schon haben. Und ich dachte mir immer, man müsste doch eigentlich Menschen, die denen es eigentlich gut geht und die an ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden arbeiten wollen, denen müsste man doch eigentlich mehr Werkzeuge dafür irgendwie zur Verfügung stellen. Ich glaube, das war so ein großer Startpunkt, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Und der zweite Themenbereich war dann, als ich aus meinem Studium der Arbeit mich immer fasziniert hat, dass eigentlich Beziehungen ja so ein unglaublich gut erforschter Faktor des Wohlbefindens sind und aber trotzdem nicht so richtig eine Rolle in der Gesundheitsversorgung spielen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mich zum Beispiel besser ernähren möchte oder wenn ich sage, ich möchte an meiner Ernährung arbeiten, da finde ich hunderte Angebote über meine Krankenkassen privat. Ich kann Ernährungscoachings machen. Ich kann irgendwelche Apps machen, die mir helfen mit der Ernährung. Genauso mit dem Thema Sport. Wenn ich mehr Sport machen möchte, kann ich eine Jogging-App von meiner Krankenkasse nutzen. Und das, was mich da immer faszinierte, ist, dass obwohl Beziehungen ja ein absolut ebenbürtig empirisch gesehener Faktor des Wohlbefindens sind, dass es da einfach solche Angebote nicht gibt. Also Angebote, die einem helfen, stärkere Beziehungen zu führen, Angebote, die einem helfen, sich weniger einsam zu fühlen. Und genau, und so ist dann bei mir irgendwie, bin ich zu diesem Thema hingekommen, dass ich dachte, ich möchte Angebote schaffen, die Menschen helfen, die von Einsamkeit betroffen sind, aber auch Menschen, die Einsamkeit verhindern möchten, Menschen, die stärkere Beziehungen führen möchten. Und ja, so war mein Werdegang, der dazu führt, dass ich jetzt das tue, was ich tue.
Cool, also du kennst dich auch richtig aus und auch gerade von der klinischen Seite auch und von der wissenschaftlichen Seite, das finde ich auch unheimlich spannend. Vielleicht erstmal zu dem Konzept von Einsamkeit an sich. Worüber sprechen wir denn überhaupt, wenn wir jetzt von Einsamkeit sprechen?
Ja, also ich finde das immer eine spannende Frage, weil also es ist ja irgendwie so ein bisschen, man fängt immer mit den Definitionen an, aber bei Einsamkeit finde ich es insofern spannend, weil ich immer wieder feststelle, dass dieses Alltagsverständnis von Einsamkeit und der wissenschaftliche Begriff oft auch so ein bisschen auseinandergehen, weil das Interessante ist, dass ja im psychologischen Sinne ist Einsamkeit ja der wahrgenommene Mangel an Beziehungen. Also wenn jemand das Gefühl hat, hey, ich habe nicht so viele soziale Beziehungen in meinem Leben, wie ich mir wünschen würde. Einsamkeit ist somit verwandt, aber absolut nicht das gleiche wie tatsächliche Isolation. Und ich glaube, genau dieses Missverständnis führt dazu, dass bei Einsamkeit Menschen extrem oft an alte, alleinstehende Leute in einem Altersheim oder so denken. Weil das halt Menschen sind, die wirklich sozial isoliert sind und ganz offensichtlich sind auch viele Leute einsam. Aber Einsamkeit ist dadurch halt auch möglich, wenn man eigentlich Kontakt mit anderen Menschen hat. Und das ist natürlich insofern interessant, weil gerade die Prävalenz von Einsamkeit bei jungen Leuten sehr, sehr hoch auch ist. Also ist die betroffenste Gruppe sind einmal ganz alte Leute und auf der anderen Seite Leute unter 35. Und das sind ja Menschen, die arbeiten, die studieren, die jeden Tag Menschen sehen. Und da zeigt sich ganz offensichtlich, ich kann einsam sein, auch unter Menschen. Also mir schildern immer wieder, haben mir jetzt auch Betroffene geschildert, man kann sich sogar besonders einsam fühlen, je mehr Menschen um einen herum sind. Also was ich irgendwie einen sehr nachvollziehbaren Gedanken auch fand, dass wenn ich in der U-Bahn sitze und neben mir und mir gegenüber, also ich bin eigentlich objektiv gesehen extrem nah umgeben von Menschen und dass das Momente sind, in denen ich mich aber trotzdem besonders einsam fühlen kann, eben weil es nicht das gleiche wie soziale Isolation ist.
Das finde ich unheimlich spannend. Aus meiner Erfahrung ist das tatsächlich auch das Gefühl, worunter auch Patienten oder Patientinnen von mir auch fast noch mehr leiden als die Isolation. Also ich glaube, soziale Isolation ist auch unheimlich belastend. Und ich glaube, da ist es besser nachvollziehbar, wie du sagst, ne? Und vielleicht auch so, dass man zumindest wüsste, was man machen könnte. Und das Gefühl, ich habe Beziehungen, ich bin eigentlich eingebunden und ich bin trotzdem einsam. Ist, glaube ich, umso unangenehmer, weil man es schwer nachvollziehen kann und vielleicht auch gar nicht genau weiß, wodurch oder wie man daran was ändern kann. Magst du, also ich finde es super spannend, deswegen würde ich fast gern da kurz bei bleiben. Magst du da mal sagen, woran liegt das denn, dass wir einsam sind, obwohl wir vielleicht arbeiten oder vielleicht sogar in einer Partnerschaft leben oder in einer WG leben?
Ja, sehr gerne. Also es ist eine sehr komplexe Frage. Also es wird ja immer wieder geredet über, oder es wird ja oft gesprochen über Einsamkeitspandemien und zuerst stellt sich ja die Frage, sind Menschen jetzt wirklich einsamer, als sie es vor in der Vergangenheit waren? Und also mein Take dazu ist jetzt auch ein mutiger Claim, aber ich würde auf jeden Fall, also meine Art, die Literatur zu lesen und Studien zu lesen, ist auf jeden Fall, dass Einsamkeit ein Problem ist, das einfach an Dimension zugenommen hat. Und ich kann das erstmal sehr gut verstehen, wenn man sich gesellschaftliche Veränderungen in den letzten Jahrhunderten anguckt. Also ich meine, menschheitsgeschichtlich gesehen, den Mensch gibt es vielleicht seit 30.000 Jahren genetisch gesehen. Und mein Lieblingsbeispiel ist, wenn man sich überlegt, okay, es gibt uns Menschen seit 30.000 Jahren. Jetzt, heute leben in Deutschland, bis 2040 soll die Hälfte der Bevölkerung alleine leben. Menschheitsgeschichtlich gesehen ist, alleine zu leben, ist ein extrem unnatürlicher Zustand. Also wenn wir alle Kulturen der Menschen und alle Lebensformen der Menschen uns angucken, ist diese Idee, dass ich nach Hause komme, alleine in meinem Zuhause bin, ist was nur ein Miniteil der Menschheitsgeschichte so war. Und ich finde, das sind so Veränderungen, also ich verstehe, wieso es diese Veränderungen gibt. Das sind halt Urbanisierung, Veränderungen in den Lebensentwürfen und so. Und ich finde es aber schon auch sehr nachvollziehend, dass solche Veränderungen dann halt auch Auswirkungen auf die Psyche haben. Und zum Beispiel halt, dass wir weniger Zeit mit anderen Menschen verbringen, ist natürlich auch ein Trigger für Einsamkeit. Ja. Das war jetzt natürlich eher so die Frage, wieso sind Menschen einsam? Das war jetzt, glaube ich, auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene.
Finde ich aber auch wichtig, was du sagst. Ja. Ne? Das also möchte ich irgendwie gerne nochmal markieren. Ich finde, da ist nämlich total viel Wahres dran, dass wenn man auf die Menschheitsgeschichte guckt, wie du sagst, ist es eine ganz, ganz neue Entwicklung, dass wir so vereinzelt leben, gerade in den Großstädten, gerade in den großen Städten. Und dass es eigentlich ganz neu ist eigentlich, auf wirklich Jahrhunderte, Jahre von Menschen gesehen, dass wir so vereinzelt leben, finde ich auch ganz, ganz wichtigen Punkt.
Was ich jetzt geschildert habe, das sind also Erklärungen, wieso sind Menschen einsam. Und ich finde das auch immer so wichtig, weil ich glaube, es halt auch einfach darlegt, also ich glaube, an diesem Begriff Einsamkeit liegt ja auch so ein, ich glaube, es ist ja schon auch irgendwie ein stigmatisierter Begriff und ich glaube, Leute empfinden da Scham, sich so zu identifizieren. Und ich finde das halt deshalb auch immer nochmal wichtig, sich so vor Augen zu führen, halt zu sagen, so okay, in der Art, wie wir leben, ist es total naheliegend, dass soziale Beziehungen was ist, was Arbeit erfordert und was schwierig ist für uns. Und es ist absolut kein Versagen des Einzelnen ist. Deshalb finde ich das nochmal so wichtig. Und ich glaube ja, die neben dieser gesellschaftlichen Dimension ist jetzt auch nochmal so die Frage, es beantwortet jetzt vielleicht, wieso sind wir Menschen generell, wieso sind Menschen in Berlin einsam? Ich bin mir aber nicht sicher, ob es die beste oder jetzt eine zufriedenstellende Erklärung ist, wieso ist jetzt eine einzelne Person in ihrem täglichen Leben, wieso fühlt die sich einsam und was kann die Person dagegen tun? Das finde ich jetzt nochmal so ein bisschen eine andere Ebene vielleicht.
Also wie würdest du das beantworten? Oder würdest du sagen, das muss man dann individuell schauen?
Genau, also weil das führt natürlich auch ein bisschen jetzt zu dem Ansatz, den wir jetzt quasi entwickelt haben und den wir versuchen auch in die Regelversorgung zu integrieren.
Was habt ihr euch da überlegt? Was hast du dir da überlegt?
Also ich glaube, der Kerngedanke ist, oder ich glaube, eine Sache, die für diese Kernidee wichtig ist, ist zu verstehen, also jetzt haben wir gesagt, Einsamkeit hat viele vielschichtige gesellschaftliche Ursachen. Und was jetzt, glaube ich, Menschen immer wieder denken, dass das heißt, die effektivste Art, wie wir jetzt Einsamkeit bekämpfen, ist, dass wir die Art, wie wir wohnen, irgendwie wieder verändern oder wir müssen wieder in WGs leben. Und ich leugne absolut nicht, dass zum Beispiel Leben in WGs ist sicher eine sehr effiziente Maßnahme, tatsächlich auch um Einsamkeit zu reduzieren. Das möchte ich gar nicht leugnen. Das Interessante ist aber jetzt, wenn wir uns angucken, was haben sich denn Menschen in den letzten 30, 40 Jahren für Angebote überlegt für das Thema Einsamkeit, also wenn wir uns da Meta-Analysen anschauen, sind tatsächlich die Ansätze immer am effektivsten, wo es darum geht, wirklich einer einzelnen Person in ihrem Lebensentwurf, in ihrer Situation zu helfen, wieder stärker in Beziehungen zu gehen. So. Und ich glaube, dieser Kerngedanke ist oft, ich finde es einen interessanten Gedanken. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt bei dir, bei Psychologen, Psychologen finden das auch immer naheliegend, weil es ist halt so, die ganze klinische Psychologie funktioniert ja so. Also Psychotherapie ist ja auch die Idee, ich arbeite selbst an einem Problem. Aber natürlich haben diese Probleme ja auch gesellschaftliche Ursachen. Und aber bei uns ist diese Idee auch, dass man einfach sieht, okay, in diesen Meta-Analysen Ansätze, wo es darum geht, wie kann ich einer einzelnen Person helfen, ihre Beziehung zu stärken, haben einfach eine besonders große Effektivität darin, die Einsamkeit zu reduzieren. Und so einen Ansatz haben wir uns überlegt und haben wir umgesetzt und jetzt auch erfolgreich evaluiert, genau, und in unserem Angebot bei Platonic. Das ist ein app-basiertes Angebot, wo es darum geht, genau, die eigene Beziehungsfähigkeit zu stärken und so Einsamkeit zu reduzieren.
Also ich finde das super spannend. Und auch cool, wie du auch sagst, dass es gegen Einsamkeit so wenig Konkretes gibt. Ne? Und auch gerade vor dem Hintergrund von begrenzten Psychotherapieplätzen und vor dem Hintergrund, dass Psychotherapieplätze sind ja auch 1:1, also im 1:1-Setting und eben für viele Menschen, die auf der Warteliste stehen, auch gar nicht direkt erreichbar. Und ich finde es auch spannend, wie du vorhin gesagt hast, es gibt für Gesundheit, für Sport, für Wellness, man macht regelmäßig Massage oder es gibt hier bei Urban Sports irgendwie das und das Fitnessstudio-Angebot. Und bei Einsamkeit gibt es so wenig. Ja, magst du da was von verraten, was genau da so Ideen sind, was man machen kann und was einen vielleicht dann auch in eurer App auf Platonic erwartet?
Gerne. Also ich würde sagen, also zum Glück, wir mussten jetzt auch nicht bei Null anfangen. Also es gibt da wirklich, glaube ich, viele Vorarbeiten, was für Techniken einem helfen, wenn man sich einsam fühlt, aber tatsächlich auch einfach, wenn man Beziehungen stärken möchte. Also ich finde gerade so aus dieser präventiven Idee, finde ich es auch immer wichtig zu sagen, ich muss jetzt nicht akut chronisch einsam sein, um irgendwie an meinen Beziehungen arbeiten zu können oder davon zu profitieren. Also es ist, glaube ich, ein bisschen so wie Ernährung, genauso wie Ernährung nicht nur relevant ist, wenn man Adipositas hat, sondern Ernährung, glaube ich, für alle Menschen einfach ein Teil einer gesunden Lebensführung ist. Genauso ist das auch mit Beziehungen. Und ich würde sagen, wie unsere App funktioniert, ich denke eigentlich so, es sind eigentlich so drei Themenbereiche oder Techniken, mit denen wir da arbeiten. Das erste ist, was du sicher sehr gut kennst, und wenn wir noch unter den Zuhörern andere Psychologen haben, ist eigentlich orientiert am Gruppentraining soziale Kompetenz. Also das ist eins der etabliertesten Manuale eigentlich in dem Bereich soziale Beziehungen. Wird wirklich millionenfach angewandt, gerade in so psychiatrischen Settings, aber es kann halt absolut nicht nur Menschen im psychiatrischen Setting davon profitieren. Und da geht es einfach darum, dass man halt lernen und üben kann, wie man Beziehungen erfolgreich gestaltet. Also da geht es um sowas wie baue ich Beziehungen auf, wie gehe ich auf Menschen zu, aber auch so Themen wie grenze ich mich ab, wie löse ich Konflikte. Und das sind Dinge, ich meine, manche Menschen können das besser, manche können das schlechter. Ich glaube, jeder Mensch kann da irgendwie auch sich weiterentwickeln und irgendwie dazulernen. Und das kann man wirklich durch Üben einfach sich sehr verbessern und irgendwie auch besser darin werden, zum Beispiel Beziehungen so zu führen, wie man sich's wünscht und somit natürlich auch dem Ziel näher zu kommen, gesunde und erfüllende Beziehungen im eigenen Leben zu haben. Genau, das ist so der erste Teilaspekt, mit dem wir arbeiten. Der zweite kommt jetzt, machst du Ausbildung als Verhaltenstherapeutin auch, Nora?
Tiefenpsychologische Psychotherapeutin. Aber ich habe in der Psychiatrie, also in meiner psychiatrischen Tätigkeit, in der PT-Tätigkeit verhaltenstherapeutisch gearbeitet.
Hast du verhaltenstherapeutisch Genau, das ist interessant, das interessiert mich jetzt natürlich auch, weil unser Angebot ist jetzt schon sehr verhaltenstherapeutisch angehaucht. Psychoanalytiker argumentieren und denken auch immer ein bisschen anders über Beziehungen. Aber ich denke, alle Beziehungsschulen sind sich ja einig darüber, dass Beziehungen einer der zentralsten Faktoren des menschlichen Wohlbefindens sind. Genau. Und der zweite Faktor, das hatte ich jetzt nachgefragt, weil das Verhaltenstherapie oder eine verhaltenstherapeutische Kerntechnik ist, ist eigentlich kognitive Umstrukturierung. Und da ist tatsächlich die Evidenz auch sehr, sehr stark, dass einfach Menschen, die sich stärkere Beziehungen wünschen, davon profitieren, auch sich anzugucken, wie denke ich denn über Beziehungen und was denke ich, wenn ich in Beziehungen reingehe. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Betroffenen, also ich spreche ja viel dann für die Arbeiten, ja viel mit Betroffenen, die mir ihre Erfahrungen schildern so. Und ich erinnere mich an einen jungen Mann, der meinte, okay, er ist nach Berlin gezogen, er geht jede Woche zum Volleyball spielen oder Handball spielen. Also eigentlich alles Dinge, wo man so denkt, so, ah, das ist ja genau die Art, wie du jetzt Beziehungen aufbaust. Jetzt sieht er immer die gleichen Leute. Und er meinte aber, ja, er traut sich nicht, den einen zu fragen, ob sie mal nach dem Handballspiel noch irgendwo was trinken gehen, weil er irgendwie denkt, er hat sich ja so viele Freunde schon und ich bin ja irgendwie auch langweilig und so. Und das ist genau, finde ich, so ein sehr plakatives Beispiel, wie so Gedanken einfach extrem hinderlich dafür sein können, erfüllende Beziehungen zu leben. Weil wenn ich das jetzt so, wenn ich einfach zum Beispiel die Überzeugung habe, Menschen haben keine Lust, sich mit mir Zeit zu verbringen oder alle Menschen haben schon genug Freunde, dann ist das halt eine Kognition, Gedanke, der wird mich davon abhalten, neue Beziehungen aufzubauen. Und das finde ich halt insofern ein ganz spannendes Aspekt auch, weil wenn Leute einsam sind, du kannst natürlich halt jede Woche zu einem neuen Meetup gehen, dann neue Leute treffen, aber wenn du solche Blockaden quasi hast, wird es sehr schwierig sein, quasi Einsamkeit zu überwinden. Und glücklicherweise ist Verhaltenstherapie ja ausgesprochen hilfreich dabei, so Gedanken zu erkennen und zu durch hilfreichere Gedanken zu ersetzen. Also in dem Beispiel wäre jetzt wahrscheinlich eine hilfreichere Kognition. Jeder war mal neu in der Stadt und wollte neue Leute kennenlernen, oder? Das wäre vielleicht eine hilfreiche Art zu denken. Und genau, das ist so ein zweiter Aspekt, dass wir in unserer App halt helfen, so Gedanken zu erkennen, also zu überlegen, was denke ich denn, wenn ich auf Menschen zugehe? Was denke ich denn, wenn, bevor ich einer Person was Intimes von mir erzählen möchte und dass man so Gedanken auch versucht zu verändern? Das ist der zweite Aspekt. Ich schildere noch den dritten Aspekt. Dann das dritte, würde ich sagen, ist ja, also wenn ich jetzt so Ernährung denke, so zu wissen, ich möchte mich selbst besser ernähren, um mich tatsächlich besser zu ernähren, sind ja auch noch sehr verschiedene Sachen. Und das ist ja auch, denke ich, auch viele Techniken aus der Psychologie, die, man nennt es ja so Behavioral Change Techniken, die sich halt darum drehen, Verhaltensveränderungen auch im eigenen Leben zu implementieren. Und da geht es bei uns halt ganz viel darum, okay, ich möchte stärkere Beziehungen in meinem Leben, ich habe jetzt eine Idee, wo ich neue Beziehungen aufbauen möchte und wie kann ich das jetzt wirklich in meinen Alltag übertragen. Und da geht es halt viel noch darum, dass man sich, also man arbeitet viel mit so Verhaltensaufgaben, Experimenten, auch so ein bisschen mit so Selbstbeobachtungen, wo bin ich denn in Beziehung, mit wem bin ich in Beziehung und auch so ein kleiner Tracking-Mechanismus, ja. Genau, und das sind die drei Mechanismen, die wir nutzen. Wir haben jetzt viele Nutzer auch schon in unserer App gehabt, wir haben auch eine Studie schon gehabt. Ich würde sagen, so, es gibt manche Nutzer, die mögen nur das eine, manche mögen nur das andere. Und aber was ich jetzt natürlich sehr schön fand zu sehen, auch für unsere Arbeit, ist, dass man halt schon sieht, dass Leute, die App nutzen, auch einfach klar messbare Reduktionen ihrer Einsamkeit haben. Also zumindest in unserem natürlich nicht perfekten Studiensetting kann man schon einfach sagen, dass so ein Ansatz für viele Leute zumindest auch wirklich einfach hilfreich ist, wenn sie ihre Beziehung stärken wollen.
Ja, cool. Also ist super spannend. Ich wiederhole nochmal, das waren jetzt drei Aspekte, die wichtig sind, ne, die ihr jetzt in der App verwirklicht und die man da vielleicht aber auch unabhängig der App allgemein so sehen kann. Also einmal das soziale Kompetenztraining, was ich tatsächlich kenne, auch aus meiner psychiatrischen Tätigkeit, da habe ich das auch angeleitet in Gruppen. Und da finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, ich kenne das nämlich damals auch von Patienten oder Patientinnen, wenn man die eingeladen hat, so, ja, wir haben hier die soziale Kompetenzgruppe, möchten die da nicht hinkommen, dass die ganz häufig so dachten, na, was soll ich denn da? So soziales Kompetenztraining, ich bin auch sozial kompetent. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, weil du ja auch gesagt hast, da geht es um Dinge, die haben nichts mit irgendwie jetzt, ja, ich bin sozial kompetent, da denkt man direkt so, ich bin total seltsam, wenn ich das nicht bin. Und es geht eigentlich um Grundfertigkeiten, die uns allen schwerfallen. Also ich habe aus der sozialen Kompetenzgruppe für mich was mitnehmen können. Ich kann mir vorstellen, dass du da auch aus der Entwicklung eurer App vielleicht auch Dinge mitgenommen hast oder so. Dass wirklich sowas wie Abgrenzung, Bedürfnisse äußern und so, das sind ja so Grundfertigkeiten, die uns, auch wenn wir Menschen sind, die ein normales Leben leben und vielleicht auch eingebunden sind in Beziehungen oder sogar in Partnerschaft leben, die trotzdem uns schwerfallen.
Genau, also finde ich einen ganz schönen Gedanken, also weil ich das auch, weil ich auch das Gefühl habe, dass da oft Leute irgendwie falsche Vorstellungen von haben. Weil man muss ja erstmal feststellen, man muss ja sagen, also soziale Interaktion ist ja eins der anstrengendsten Dinge für unser Gehirn, das wir machen können. Ne? Also es gibt ja viele Theoretiker, so Robin
das
Dunbar zum Beispiel.
Das gefällt mir auch, den Punkt habe ich noch nie so gehört. Finde ich aber gut.
Also Robin Dunbar zum Beispiel argumentiert ja, das menschliche Gehirn ist überhaupt nur so groß, weil unser Sozialleben so kompliziert ist. Also wir werden überhaupt nur so schlau geworden, weil das so anstrengend für unser Gehirn ist. Und ich glaube, jeder Mensch kann sich damit in Verbindung setzen, dass er zum Beispiel einfach oder kann sich da reinversetzen, dass zum Beispiel Streiten einfach extrem anstrengend sein kann oder auch so zwischenmenschlich oder sich ausgeschlossen fühlen, also Dinge. Deshalb denke ich, dass man, finde ich dann diese Idee, dass eine Tätigkeit, die einfach für unser Gehirn extrem anstrengend ist, dass man das helfen kann, sich zu überlegen, wie mache ich das denn? Wie bin ich denn in sozialen Kontakten, dass da jeder Mensch von profitieren kann? Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich glaube, wenn soziales Kompetenztraining ein Schulfach wäre oder ein Pflichtgang im Studium, dass jeder Mensch da was daraus mitnehmen kann und reflektieren kann, wie man Beziehungen führt oder nicht führt und ja.
Ja, voll. Und also das gefällt mir wirklich gut. Der Gedanke, soziale Interaktion ist unheimlich anstrengend, weil das so was Entlastendes auch hat, ne? Weil wenn ich so an meine Patienten oder Patientin denke, boah, ich glaube, die können das total unterschreiben. Und dass man das einfach mal so bewusst macht, dass es jetzt nicht am Einzelnen liegt, der was falsch macht, wenn er das so anstrengend erlebt, wo dann was mit einem nicht stimmt, sondern dass es tatsächlich so ist, ne? Auch so, also dass es sogar mit Gehirngröße vielleicht assoziiert ist, also finde ich unheimlich spannend. Was ich auch nochmal gerade dachte, ich hatte ja vorhin gefragt, woran liegt das denn, dass manche Menschen sich einsam fühlen, obwohl sie in einer Beziehung sind oder obwohl sie in einer WG leben? Und da dachte ich, da knüpft das auch unheimlich gut dran an, weil das In-Beziehung-Sein ja noch nichts damit zu tun hat, ob ich als Person in Beziehung bin. Ne? Und als Person in Beziehung zu sein, hat ja unheimlich viel damit zu tun mit, kann ich meine Bedürfnisse äußern, kann ich meine Grenze äußern? Und nur so kann ich ja als Individuum in Beziehung mit jemand anderem treten. Und es kann auch wirklich eine Beziehung als eine Interaktion von zwei Individuen entstehen. Und das, dachte ich, passt nochmal total zu dem Punkt, dass der auch erklärt, warum es manchmal so schwierig ist, sich einsam zu fühlen, obwohl man in Beziehung ist. Und dass genau das soziale Kompetenztraining da eigentlich auch ansetzt an dem Punkt, dachte ich gerade so.
Ja, doch, finde ich einen sehr spannenden Schwenker. Also das kann ich auf jeden Fall. Dem Gedanken kann ich auf jeden Fall folgen. Also, dass quasi zu, wenn man sozial kompetent ist, wenn man quasi sich selbst authentisch, also das heißt ja eigentlich auch, sich authentisch in der Beziehung geben zu können. Und nur quasi, wenn ich selbst als in meinem, so wie ich bin, auch mit meinen Bedürfnissen in der Beziehung bin, dann ist das ja eine starke Beziehung, die auch dazu führt, dass ich mich nicht einsam fühle. Also das sehe ich auf jeden Fall. Also finde ich absolut sehr nachvollziehbaren Gedanken.
Ja. Ja, und oft ist es ja auch so, dass wir zwar die Ressourcen haben, aber nicht nutzen. Ne? Also, dass man vielleicht Beziehungen hat oder Bezugspersonen hat, aber die zum Beispiel nicht um Hilfe fragt. Ne?
Genau.
Oder
genau.
Denen nichts mitteilt oder so.
Ja, genau. Also, was ja dann ganz schön so zu diesem Teil der kognitiven Umstrukturierung führt. Und also, das ist ein sehr spannendes Thema, weil also es ist ja zum Beispiel sehr gut belegt, dass wir Menschen generell, es scheint, dass wir diese Verzerrung haben, dass wenn wir Leuten Dinge schildern, die uns belasten, dass die Reaktion negativ sei, dass das zur Ablehnung führt. Das scheint einfach eine Verzerrung zu sein, die wir haben. Und das ist ja auch genau so ein Beispiel, weil das Interessante ist, wenn wir uns jetzt angucken, was sagt denn wirklich eine starke Beziehung hervor? Ist einfach Selbstoffenbarung, ist einer der zentralsten Mechanismen, der extrem gut vorhergesagt ist, also extrem gut erforscht ist und extrem gut belegt ist. Also wenn ich in einer Beziehung authentisch teile, womit ich Probleme habe, womit ich kämpfe, was mich belastet, dann wird es diese Beziehung vertiefen. Und das ist ganz interessant, weil das so ein Beispiel ist, für wo einen dann halt so Kognition abhalten. Ne? Also ich kann mir das dass man so denkt, also ich kenne das auf jeden Fall auch von mir, dass ich dann denke, so, ist das jetzt, was löst das jetzt aus bei der anderen Person, wenn ich irgendwie erzähle, dass ich da irgendwie, dass da irgendwas schlecht war bei mir oder so. Also mir fällt es auf jeden Fall, glaube ich, auch deutlich leichter, positive Dinge zu erzählen in meinem Leben als negative. Und das Interessante ist aber, dass Beziehungen wirklich sehr davon profitieren und wirklich auch extrem davon profitieren, wenn man halt so diese Gedanken, die sagen, du willst in dem Fall ihm nicht zur Last, du fällst jetzt zur Last, dass man so Gedanken quasi versucht auch zu sich erstmal bewusst zu machen und dann auch zu verändern, dass das wirklich einem auch wirklich auch sehr klare Effekte darauf haben kann, dass man stärkere Beziehungen dann führt.
Ja, finde ich auch unheimlich spannend und auch gut, sich das so, also ich glaube, was ich auch daran schön finde, dass es das so greifbar macht. Also ich hätte das, glaube ich, auch benennen können oder aus der Tiefenpsychologie hätte ich natürlich geguckt, okay, woran liegt das vielleicht in der Kindheit, dass ich das Gefühl habe, ich darf nicht nehmen, ne? Also oder ich darf nicht zu viel sein oder so. Und ich finde aber, das mag ich total an dem, was du da gerade beschreibst, dass es das so greifbar macht, zu sagen, das sind Gedanken. Also ist ja das Konzept auch in der VT, zu sagen, wir können die Gedanken ändern. Und ich glaube, dass es total entlastend ist für Menschen, die da wirklich stark drunter leiden und sich Entlastung wünschen. Und ich bin gerade einfach nur neugierig, gibt es noch andere Dinge, die du da teilen magst? Was könnten noch so dysfunktionale Gedanken sein? Dann noch irgendwas, wo du sagen würdest, oh ja, das ist auch noch, das gibt's auch noch, das sind spannende Gedanken.
Ich schaffe alles alleine, ich brauche niemanden. So ein Klassiker, das habe ich gerade öfters in Gesprächen mit gerade älteren männlichen Nutzern, habe ich das immer mal wieder gehört. Das ist natürlich auch eine Kognition. Also ich verstehe auch, ich kann mir das auch erklären, wie sowas biografisch irgendwie entsteht und so, ne? Aber es ist natürlich eine Kognition, die auf jeden Fall einem hinderlich dabei sein wird, in starken, intensiven, emotional stützenden Beziehungen zu leben. So. Ich glaube, ein anderer Klassiker, was eine ganze Kategorie von Gedanken sind, ist alles, was so mit dem Thema Selbstwert zusammenhängt. Zum Beispiel, wenn ich denke, ich bin uninteressant, ist das natürlich ein klassisches Selbstwertsthema, aber das ist natürlich auch ein Gedanke, der den Aufbau von einer Beziehung extrem schwer macht, weil, wie soll ich auf eine Person zugehen und wie soll ich mit einer Person eine Beziehung aufbauen, wenn ich selbst der Überzeugung bin, dass ich nicht interessant bin und eigentlich es keinen Sinn macht, mit mir eine Beziehung zu führen. Also ich glaube, das ist nochmal so eine ganze Kategorie von Kognitionen, die so ein bisschen in die Richtung Selbstwert gehen. Das fällt mir auf jeden Fall auch noch ein.
Ja. Also ich muss sagen, dass ich das, was du schon genannt hast, dass ich das wirklich auch kenne aus der Praxis. Also vor allem die Gedanken, ich bin uninteressant, ich bin unwichtig, ich habe sowieso nichts Interessantes zu erzählen. Dann auch der Gedanke, ich muss es alleine schaffen. Der Gedanke, ich darf nicht zur Last fallen. Also das, was du gesagt hast, würde ich sagen, kann ich eins zu eins so in die Praxis übernehmen. Ich glaube, so ein Schuldgedanke könnte häufig auch noch im Raum stehen. So, wenn ich jetzt, ich darf jetzt nicht zu viel nehmen, sonst schulde ich der Person was. Oder ich bin komisch. Also, ne, was du bei der Selbstwertebene hattest, so Sorgen vor Selbstabwertung oder Sorge davor, als seltsam wahrgenommen zu werden. Ich glaube, das spielt auch ganz groß eine Rolle. Ich darf nicht so viel Raum nehmen. Ne? Ich darf Raum nehmen, glaube ich, ist auch ein Thema.
Ja, spannend. Ja, Raum dem ist auch nochmal ein anderes Thema. Ja.
Und genau. Auch vielleicht, dass man manche Menschen auch denkt, ach, das passt sowieso nicht. Vielleicht direkt so Dinge ein bisschen pessimistisch zu sehen zum Beispiel.
Ja, doch, das ist auch, stimmt. Das ist auch nochmal eine ganz andere Kategorie. Also zum Beispiel, wenn man denkt, ach, aus so Bekanntschaften werden eh nie Freundschaften. Oder? Das wäre auch so ein pessimistischer Gedanke, der wahrscheinlich extrem beziehungshinderlich irgendwie ist.
Ja. Oder das verläuft sich dann ja sowieso wieder oder so, ne?
Genau.
Und was ich tatsächlich auch kenne, aus der praktischen Arbeit, ist auch, das habe ich auch nicht nur einmal gehört, sondern wirklich mehrmals, auch dieser Gedanke, entweder ganz oder gar nicht. Also es muss dann auch eine ganz enge Freundschaft werden, es muss 100% passen oder es lohnt sich überhaupt nicht zu investieren. Ne? Oder wenn die Person wegzieht, dann bringt das ja eh nichts. In Berlin ziehen eh alle Leute irgendwann weg, das lohnt sich jetzt gar nicht zu investieren oder so. Ne? Also so ein, es lohnt sich nicht, oder auch ganz oder gar nicht. Also das kenne ich auch zum Beispiel, was ja so in so Schwarz-Weiß-Denken passen würde.
Ja, sehr spannend. Ganz oder gar nicht ist sicher sehr schwierig, dann auch so Beziehungen lange aufrechtzuerhalten und so, wenn dann mal eine Beziehung intensiver oder weniger intensiv ist. Ja, interessant. Und also ich bin komisch, finde ich als Beispiel auch sehr interessant, weil das ist ja auch so ein klassisches Beispiel, so wie, also ich glaube, das ist so ein Gedanke, der öfters auch bei Leuten ist, die mit so ein bisschen sozialen Ängsten Probleme haben. Und da ist es ja dann so, das ist ja halt so die, finde ich, da kann man so diesen Kreislauf, den es erzeugt, sehr gut sich anschauen, weil dann ist ja die Sache, wenn jemand denkt, ich bin komisch, hat man so einen super starken Fokus auf sich selbst, steht irgendwie in einer Gruppensituation und dann ist ja das Dilemma dabei ist, dass ja die Gefahr, dann als komisch wahrgenommen zu werden, überhaupt erst durch diesen Gedanken dann größer wird, weil man irgendwie so angespannt ist und so und das ist ja dann dieser Teufelskreis, dass dadurch, dass ich denke, ich bin komisch, ich mich da tatsächlich vielleicht komisch verhalte. So. Also das ist ein spannendes, ganz spannendes Beispiel, wo ich mich gut eindenken kann, ja.
so selbsterfüllende Prophezeiung, ne?
Genau.
Das ist dann, ja. Was wären denn so, um das noch was Positives reinzubringen, was wären zum Beispiel, ich bin komisch, was wären dann so alternative Gedanken, hilfreiche Gedanken? Weil häufig ist es ja dann auch gar nicht im Sinne von, ich bin super sympathisch, ich bin super cool.
Genau.
Sondern häufig finde ich auch dann hilfreich zu sagen, ich darf auch anders sein und es ist auch willkommen.
Ja,
ne?
Genau.
Oder ich darf
mich
seltsam verhalten und es ist auch willkommen oder so.
Ja.
Und jeder Mensch hat irgendwelche weirden Anteile zum Beispiel oder so.
Ja, das finde ich ganz schön. Das finde ich nämlich sehr nachvollziehbar, weil manchmal stellen sich, glaube ich, Leute kognitive Umstrukturierung vor, so, okay, ich denke, ich bin komisch, jetzt gehe ich von Spiegel und sage, ich bin einfach nice. Und okay, jetzt sei das Problem weg, aber das funktioniert ja nicht so, ne? Und ich glaube auch, dass oft so Gedanken helfen, die halt darauf hinweisen, so, ja, es ist normal, auch mal unsicher zu sein. Zum Beispiel finde ich eine extrem hilfreiche Kognition, weil es halt so darauf hinweist.
Toll.
So, nur weil ich jetzt aufgeregt von einer Situation, sozialen Situation bin, ist es überhaupt nicht komisch. Also das ist, glaube ich, eine super menschliche Emotion. Wir sind alle mal aufgeregt von einer sozialen Situation.
Ja,
sowas
finde ich,
glaube ich, auch eine sehr hilfreiche Kognition. Ja.
Ja, und also deswegen finde ich nochmal wichtig, darüber zu sprechen, weil ich das schön finde, so mitzugeben, wenn das jetzt Menschen hören, dass es nicht darum geht, jetzt auf einmal alles super in der rosaroten Brille zu sehen, sondern eher eine Akzeptanz und einen Raum zu schaffen für Dinge, die vielleicht schwierig sind und das zu halten. Ne? Oder auch, es kann sein, dass ich zurückgewiesen werde, wenn ich frage, und ich kann aber damit umgehen. So als erwachsener Mensch kann ich mit Zurückweisung umgehen zum Beispiel. Finde ich auch einen schönen Gedanken, statt zu sagen, weil natürlich kann das passieren. Wir sind im realen Leben, manche Menschen sind tatsächlich beschäftigt, ne? Wenn jetzt die Person im Handballtraining fragt und vielleicht hat tatsächlich keiner Zeit. Ja, und da sind wir durchaus in der Lage, mit umzugehen. Und wir erhöhen gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit. Also, ne, wenn ich nie frage, dann wird auch nie was bei rumkommen. Und wenn ich 5-mal frage und 3-mal zurückgewiesen werde, habe ich 2-mal einen Kontakt geknüpft. So.
Genau. Ne? Und vielleicht einen neuen Freund davon. Das wäre doch schön.
Genau, ja. Ja. Ich bin auch noch gespannt bei der letzten Kategorie, wo du davon gesprochen hast. Weil ich das tatsächlich am allerwenigsten gerade was mit anfangen konnte. Ich komme ja nicht aus der Verhaltenstherapie. Und ich glaube, du hast auch so gesagt, so Behavioral Change Management, das hat mir gerade am wenigsten was gesagt. Weil SKT kenne ich, soziales Kompetenztraining, kognitive Umstrukturierung kenne ich. Das kenne ich jetzt nicht. Magst du mir da noch was von verraten?
Genau, also kennst du es sicher nur unter einem anderen Begriff. So. Also ich glaube, dieses Behavioral Change ist so ein großer Oberbegriff, wo es ja eigentlich darum geht, wenn ich Verhalten ändern möchte, wie verändere ich denn Verhalten? Also was man gleich in allen Gesundheitsbereichen nutzt. Ich glaube, zum Beispiel eine ganz klassische Technik, von der ich mir ganz sicher bin, dass du sie aus deinem Studium kennst, ist so Goal Setting oder Implementation Intentions.
Smarte Ziele.
Genau. Also es ist einfach ganz banal so. Also manchmal denke ich auch so, es ist so banal, aber es ist halt wie irgendwie Menschen funktionieren. Einfach wir können zum Beispiel, wenn wir uns vornehmen, wir möchten gerne mehr Zeit mit Freunden verbringen, es steigt einfach die Chance, dass das passiert, wenn wir uns dieses Ziel irgendwo klar aufschreiben und überlegen, wie wir das machen. Das ist zum Beispiel eine Anwendung von Behavioral Change Techniken, die wir nutzen. Dann, also es sind quasi alles Techniken, von denen man weiß, dass sie helfen, so Verhaltensänderungen zu implementieren. Ja, also ich glaube, ist zum Beispiel, sich in Verhalten zu beobachten und das zu reflektieren. Also wir haben dann so kleine Verhaltensexperimente. Wäre so ein Beispiel, wäre, okay, jetzt nimm dir doch mal vor, wenn du mal deinen Freund siehst, fang doch erstmal ganz ruhig an, erzähl doch einfach mal, hey, gestern habe ich mich gestresst gefühlt. Du musst jetzt nicht von deinen Kindheitstraumata erzählen, sondern du willst einfach mal eine negative Emotion aus deinem Leben teilen. Probier das doch einfach mal aus. Und nimm es dir mal vor, wann möchtest du das machen, bei wem möchtest du das machen und dann dokumentier doch mal danach, wie das war. Ne? Also eine, glaube ich, ganz klassische Technik, wie das ein Verhaltenstherapeut vielleicht auch anwenden würde und was halt einfach eine extrem effektive Art auch ist, um so Annahmen mal zu überprüfen. Also wenn ich der Meinung bin, dass um Hilfe bitten meine Freundschaften zerstört, die leichteste Art, das rauszufinden, ist es einfach auszuprobieren. Und da kann man natürlich halt einfach so ein bisschen anleiten. Und ich glaube, so die letzte Gruppe oder die letzte Technik, die wir da auch noch viel machen, ist halt so Tracking und Selbstbeobachtung, weil das halt auch einfach, also ich glaube, wenn jemand Sport macht, weiß das, oder wenn jemand viel laufen geht, weiß man auch, dass einfach diese Beobachtung des eigenen Verhaltens auch dabei hilft, zum Beispiel, wenn man jede Woche 3-mal laufen gehen möchte, das zu tracken. Und da haben wir so einen kleinen, das ist jetzt natürlich, wie trackt man Beziehungsleben? Das ist vielleicht gar nicht so leicht, wie ich meine Lauftrecke durch Humboldthain tracke und da haben wir uns einen kleinen Mechanismus ausgedacht, dass wir quasi in unserer App Leute ihre Beziehungen wie eine Pflanze anlegen können. Also quasi ist wie ein Beziehungsgarten. Und dann kannst du quasi eintragen, wenn du mit deinen Kontakten interagiert hast, wie das war. Und dann siehst du deine Pflanzen wachsen oder verwelken oder austrocknen. Und das ist so ein spielerisches Element, das irgendwie dazu beiträgt oder Leuten hilft, quasi ihr eigenes Verhalten zu beobachten und mal zu sehen, mit wem bin ich denn regelmäßig in Kontakt und wie fühlt sich das denn jedes Mal an, wenn ich hier mit Person XY alle 2 Wochen spreche? Fühle ich mich danach gut? Fühle ich mich danach schlecht? Mhm. Und genau, das ist da so die letzte Technik, mit der wir arbeiten.
Mhm. Ja, spannend. Ich dachte nämlich auch gerade, dass ich mir das wirklich hilfreich vorstellen kann, weil das ja auch dazu auf diesen Bereich der Verzerrung so oder der verzerrten Wahrnehmung abzielt. Ne? Weil häufig gehen ja auch beispielsweise in Depressionen ist es häufig, dass wir da noch eine verzerrte negative Wahrnehmung haben. Ne? Und auch in anderen oder mit sozialen Ängsten total verzerrte Wahrnehmung häufig. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen vielleicht sagen, ich frage doch ständig um Hilfe. Ne? Oder ich nehme doch immer Raum oder so.
Ja,
ja, ich frage doch immer, ob Leute Zeit haben, wo ich dann auch manchmal frage, ne, was ist denn mit der Person? Und dann guckt man so im Chat und man sieht, ach nee, ich habe gar nicht geantwortet. Stimmt gar nicht, dass die andere, dass ich immer gefragt habe oder so, ne? Und das dachte ich gerade, dass es total hilfreich sein könnte, weil man dann so einen Realitätscheck hat und wirklich guckt, wie oft habe ich denn jetzt tatsächlich mal eine Person um Hilfe gefragt diese Woche? Und ich glaube, manche Menschen, vielleicht auch, ne, wenn jetzt jemand zuhört, kann man vielleicht auch mal für sich schauen, wie geht mir das denn? Was denke ich denn? Wie oft frage ich um Hilfe? Wie oft teile ich vielleicht auch mal ein unangenehmes Gefühl? Oder wie oft setze ich eine Grenze? Oder wie oft reach ich out zu jemandem? Wie oft frage ich nach, wie man Zeit hat? Und dann mal wirklich tracken. Ne? Könnte ich mir vorstellen, dass es unheimlich spannend ist.
Ja, also ich finde das, ich finde diesen visuellen Aspekt auch so toll. Also mich hat das immer schon fasziniert, weil jetzt ist ja das Interessante, dass man viele so Dimension des Wohlbefindens wie Beziehungsgesundheit, das sieht man ja nicht so, ne? Also woran sieht man das jetzt? Vielleicht, wenn ich an meinem Geburtstag, wer zu meinem Geburtstag kommt, weiß ich nicht. Aber was ich daran so schön finde auch, und das ist ja eine Übung, die tatsächlich auch in vielen Therapieschulen auch mal gemacht wird, ist, dass man einfach mal sich immer so vor Augen führt, was ist denn mein soziales Netz überhaupt, mit wem bin ich in Kontakt und so. Und ich habe das auch mal bei einem Workshop hier an der Humboldt-Universität mit Studierenden gemacht. Das war ganz spannend. Hat quasi einfach jeder hat ein Blatt Papier bekommen und dann hieß es einfach, malt doch einfach mal euer soziales Netz auf. Und es war wirklich, glaube ich, große Aha-Momente auch für die Leute, sich einfach mal vor Augen zu führen. Was ist denn mein Beziehungsleben so? Und das ist natürlich, wenn man den Wunsch hat, Beziehungsleben zu verändern, also wenn man sich stärkere Beziehungen wünscht, mehr Beziehungen wünscht, ist, glaube ich, so diese, das sich einfach mal vor Augen zu führen, ein super wichtiger Schritt. Also auch gerade, wenn man irgendwie verstehen möchte, was möchte ich denn verändern? Wünsche ich mir jetzt, also es sind ja wirklich sehr verschiedene Veränderungen im Beziehungsleben denkbar, wenn man irgendwie, also man kann sich zum Beispiel mehr Freunde wünschen, man kann sich einzelne Personen wünschen, mit denen man engere Kontakte hat, man kann sich irgendeine Freundesgruppe wünschen und so. Und da finde ich dieses Visualisieren auch super hilfreich, um sich mal so eine vor Augen zu führen, was wünsche ich mir überhaupt.
Ja, total. Ja, cool. Kenne ich auch. Das mache ich auch mit Patienten und Patientinnen in der Praxis oder kenne das aus der Gruppentherapie, auch aus der Depressionsgruppe zum Beispiel, dass wir das da immer gemacht haben. Und ja, finde das cool, dass ihr das integriert habt. Ne? Also da habt ihr wirklich ja viele Aspekte, die es eh schon im klinischen Alltag gibt, rausgenommen und eben im Unterschied zum klinischen Alltag, wo es ja tatsächlich, wie du vorhin gesagt hast, darum geht, wenn jetzt jemand schon in der Depression drinsteckt, ne, dann geht man in die Therapie und macht dann vielleicht ein soziales Netz in der Verhaltenstherapie zum Beispiel. Und das finde ich cool, dass ihr tatsächlich diese Tools, die ja wirklich gut erforscht sind, dass ihr die rausnehmt und es dann Menschen machen können, eben bevor jetzt eine Depression da ist oder so. Ne? Also gesundheitspsychologisch gesehen wirklich im Präventionsbereich. Das finde ich echt super, super schön.
Ja, also genau, also ist, glaube ich, auch Gedanken, an dem ich sehr hänge, weil, also, oder auch zum Beispiel dieses Beispiel jetzt so, genau, soziales Netz, aber also Gruppentraining, soziale Kompetenz, also es kommt eigentlich aus einem Setting, wo Menschen sind, die wirklich in einer psychiatrischen Einrichtung sind, so, ne? Und es ist ja aber eigentlich total schade, dass man quasi diese Technik, die Menschen mit ihren Beziehungen helfen, Leuten gibt, wenn sie wirklich schwer krank sind und in der Psychiatrie sind. So, ne? Und es ist auch von der Art, wie eine Gesundheitsversorgung funktioniert, macht das auch keinen Sinn. Also wieso warte ich, bis Leute wirklich schwer krank sind, bis ich ihnen diese Technik gebe? Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch ein Motiv und glaube ich auch ein Ansatz, dadurch, dass wir jetzt quasi ein präventives Produkt bauen, dass Leute irgendwie quasi diese Techniken nutzen können, ohne krank zu sein. Und also ich glaube, dass man davon profitiert, also man profitiert definitiv davon, ohne krank zu sein. Also ich glaube, jede Psychotherapeutin und jeder Psychotherapeut kann dem zustimmen, dass in der Supervision oder beim Erlernen, dass diese Techniken wirklich auch einfach interessanten Mehrwert für die eigene Lebensgestaltung bringen.
Ja, Ja, ich dachte schon, du würdest sagen, jeder Psychotherapeut, jede Psychotherapeutin könnte davon profitieren. Das wolltest du gerade sagen.
Also,
könnte auch sein. Voll. Ich habe die Sachen ja auch kennengelernt und habe dann auch mal ein soziales Netz aufgemalt. Und ich finde es unheimlich hilfreich. Also unheimlich hilfreich. Ja. Und ich finde es echt, also stimmt total, was du sagst. Das sind so Techniken. Ich kenne die ja auch alle, was du jetzt gesagt hast, alle aus meiner psychiatrischen Tätigkeit in der Psychiatrie. Und da gibt es das alles, was du beschreibst, ne? Wenn verhaltenstherapeutisch orientiert ist. Und finde es so wichtig, das mal so zu markieren und zu sagen, eigentlich brauchen wir das früher. Ne? Eigentlich im Idealfall wahrscheinlich sogar als Schulfach oder so.
Ja, und ich meine, wir brauchen das definitiv früher, weil einfach der Leidensdruck und der Kostendruck durch psychische Krankheiten ist so irre. Und also ich glaube, für mich die beeindruckendste Zahl war immer, also wenn man sich überlegt, von allem Geld, was für den Bereich psychische Gesundheit ausgegeben wird, 95% fließen ja in stationäre Behandlungen. Also diese unglaubliche Summen von Geld werden investiert, wenn Menschen schwer krank sind. Und ich glaube, also es ist jetzt, glaube ich, keine Einzelmeinung. Ich glaube, dass das schon auch bei Entscheidungsträgern, auch bei Gestaltern der Gesundheitsversorgung angekommen ist, dass halt diese Art zu warten, bis es extrem spät ist, dass es nicht nur eine Form der Gesundheitsversorgung ist, die extremes Leid verursacht, sondern auch eine Versorgungsform, die extrem teuer ist. Also ich denke mir halt, genau, also eine Hospitalisierung, die Kosten, die dabei verursacht werden, was man aus dieser Menge von Geld an präventiven Maßnahmen zahlen kann, um, weiß ich nicht, Menschen zu helfen, stärkere Beziehungen zu leben, mehr Sport zu machen, alles Dinge, die einfach super protektiv sind gegen jede Form von psychischer Erkrankung. Und ja, also ich hoffe sehr, dass sich da auch die Art, wie Gesundheitsversorgung funktioniert, über die nächsten Jahrzehnte ändert. Ich bin eigentlich gar nicht so unoptimistisch, weil ja tatsächlich auch einfach der Veränderungsdruck bei Krankenkassen sehr hoch ist, weil die Kosten halt einfach nicht mehr tragfähig sind und Prävention ist halt einfach immer günstiger als die Behandlung. Also deshalb bin ich da optimistisch und hoffe, und vielleicht können wir mit unserem Angebot ja auch ein ganz klein bisschen dazu beitragen. Dann wäre ich sehr happy, glaube ich.
Ja, super cool. Ja, ich finde, das klingt super spannend und finde es wirklich schön, dass es auch so praktisch ist. Und es könnte ja so kontraintuitiv sein, ne? So, ich habe ja von eurer App durch einen guten Freund gehört und dann dachte ich, also App gegen Einsamkeit, ne, wo wahrscheinlich die sozialen Medien ja leider einer der wahrscheinlich auch sogar sehr verstärkenden Faktoren heutzutage sind, gerade in der jungen Bevölkerungsgruppe
ja,
und auch in beiden.
Absolut.
Ne? Und es könnte ja so kontraintuitiv sein. Und eure App macht aber ja etwas im realen Leben. Weil eure App, die agiert ja im sozialen Leben und es geht ja darum, in die Umsetzung zu kommen im sozialen Leben und im sozialen realen Leben was zu verändern und unterstützt zu werden. Und das, finde ich, ist eine super schöne Kombi.
Genau. Ja, also ich halte das tatsächlich auch für eins der Potenziale von so, was eine App kann, weil jetzt zum Beispiel eine Psychotherapeutin habe ich nicht immer dabei. Also es ist ja auch nicht, wie Psychotherapie funktioniert, ne? Und es geht ja auch gerade wirklich, wenn man Veränderungen erzeugen möchte und das in den Alltag übertragen möchte, ist das natürlich schon auch einfach ein gutes Format, dass ich das immer mein Handy dabei habe und so. Und genau, aber es ist natürlich ein Tool, also das Endziel ist nicht wie bei Social Media. Ich meine, Social Media möchte die Nutzungszeit am Bildschirm von ihren Nutzern erhöhen. Das ist natürlich nicht, wie unsere Intervention funktioniert. Das ist ja ein Mittel zum Zweck. Also wir nutzen das Handy, weil jeder Mensch ein Handy in seiner Tasche hat, aber nicht, weil wir irgendwie wollen, dass Leute auf ihrem Handy rumstarren und so. Und ja, da haben wir also eigentlich gute Erfahrungen jetzt gemacht. Also ich wurde noch nicht gefragt von jemandem, der meinte, wieso muss das jetzt eine App, wieso, also ich glaube, aber vielleicht auch die Leute, die unsere Anwendung nutzen, die wissen schon und haben sich auch schon irgendwie angefreundet mit diesem Gedanken, dass man auch mit einer App an der eigenen Beziehung arbeiten kann. Ja,
ja, ich finde, ich hatte auch schon mal ein Interview auch mit einem Freund von mir, der eine Meditations-App entwickelt hat und der hat da im Interview auch drüber gesprochen, dass es so ein bisschen auch so ein bisschen das Ausnutzen der Tatsache, dass das Handy, dass wir da eh so eine enge Beziehung zu haben und dass man das dann aber wie so positiv umwandeln kann. Und das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken. Und das finde ich ist zumindest, dass man so die Schattenseite von der Handynutzung dann umwandelt in was, was einem wirklich hilft im eigenen Leben. Ne? Finde ich eigentlich einen schönen Gedanken.
Ja, mich erinnert das jetzt auch noch so ein bisschen, weil die andere große Technologie, die in dem Bereich jetzt auch sich irgendwie aufdrängt, sind ja vor allem so Chatbots. Und das ist ja, was auch ein ganz spannendes Thema ist, also würde mich interessieren, ob du das aus deiner Praxis kennst, ob Patienten zu dir kommen und sagen, gestern war ich traurig und da habe ich mit ChatGPT gesprochen. Ich war gerade letzte Woche bei einem Freund von mir zu Besuch, der eine gruppentherapeutische Praxis betreibt. Und er meint halt, die Patienten kommen halt und die sprechen zwischen den Sitzungen, sprechen die mit ihrer KI und so. Und das ist ja auch so eine Technologie. Und da ist aber halt genau das Problem, dass oft Leute diese Technologie nicht nutzen, um Veränderungen in ihrem eigenen Leben zu erzeugen, sondern dass sie quasi wirklich eine Beziehung mit dieser Technologie führen. Und ich verstehe das voll, dass ich mich weniger einsam fühle, eins der Items von Einsamkeit ist, ich habe jemanden, mit dem ich immer sprechen kann. Also ich kann jederzeit mit ChatGPT sprechen, so. Und das ist dann, glaube ich, so eine Nutzung von Technologie, wo man dann halt auch irgendwie, weil quasi die Technologie auch dazu da, die kann ja dann dazu dienen, wirklich das Bedürfnis nach Nähe zu versuchen zu befriedigen. Und das ist ja was, dem wir uns wirklich sehr klar entgegenpositionieren, weil unsere Handy soll ja nicht das Bedürfnis nach Nähe befriedigen, es soll dabei unterstützen, die Wünsche nach Beziehungen in der realen Welt zu erfüllen.
Ja, also keinen Ersatz darstellen, ne? Das finde ich unheimlich wichtig. Ja, voll.
Kennst du das von Patienten? Kommen sie zu dir?
Ja, tatsächlich kenne ich das auch. Ja, ich kenne das auch. Ja. Und ich finde da auch ein ganz sensibles, heikles Thema. Ich will da auch unheimlich lange schon eine Podcast-Folge zu machen mit den anderen beiden. Und wir sind aber bisher noch sehr vorsichtig, weil es ja auch so ein sehr heikles Thema ist. Aber ich finde es unheimlich spannend. Ich habe da große Lust auch auf eine Podcast-Folge mal zu.
Ja, also es ist natürlich heikel, aber es ist aus psychologischer Sicht natürlich schon extrem spannend, weil das Interessante ist halt, so Technologienutzung folgt halt nicht der Regel von Gesundheitsevidenz. Ne? Das ist nicht, dass jetzt in die Leitlinien geschrieben wird, wenn Leute depressiv sind, können sie einen Chatbot in den Fällen nutzen. Sonst ist halt einfach, ich weiß nicht, eine Abstimmung mit den Füßen. Und es gibt da einfach Millionen Menschen, die jeden Tag mit diesen Modellen quasi Psychotherapie versuchen zu betreiben. Also es ist schon eine Frage, ob man es Psychotherapie nennt. Deshalb ist, glaube ich, so ein unglaublich drängendes Thema auch, weil das wirklich jeden Tag schon stattfindet. Mhm. Ne? Aber genau. Also freue ich mich auf eure Podcast-Folge dazu. Auf jeden Fall.
Ja. Ja, und cool. Also es klingt super spannend mit eurer App.
Wir alle haben soziale Gesundheit, so wie wir alle auch psychische Gesundheit haben. Und wir alle können an unserer sozialen Gesundheit, glaube ich, also ich finde das eigentlich einen sehr empowering Gedanken, ich finde es eigentlich einen sehr ermutigenden Gedanken, dass ich mir denke, so hey, mit Beziehungen haben wir eigentlich ein Werkzeug unseres Wohlbefindens, ein Werkzeug, also Beziehungen können unser Leben verlängern um Jahre. Ne? Ich weiß nicht, ob du diese Studien kennst, dass Beziehungen wirklich einer der stärksten Prädiktoren unserer Lebenserwartung sogar sind. Ne? Also es ist vergleichbar damit, ob du Kette rauchst, also von Gesundheit, oder ob du Alkoholikerin bist. So. Und ich finde das extrem empowering, dass ich denke, okay, hier dieser Kernfaktor dessen, wie gesund ich bin, wie glücklich ich bin, wie ich lebe, liegt in meinen Händen, das selbst zu gestalten. Mm. Das finde ich eigentlich einen ermutigenden Gedanken irgendwie. Ja.
Voll das schöne, auch voll das schöne Abschlusssatz, dachte ich gerade auch. Beziehungen sind eigentlich das Werkzeug für unser Wohlbefinden. Ja. Ja, ich finde, das ist schon so ein richtig schöner Abschlusssatz. Beziehungen sind das Werkzeug für unser Wohlbefinden. Und Beziehungen sind auch so das, was im Leben ja auch zählen. Ne? Habe ich gerade auch noch gedacht, wir haben eine Folge zu Was Sterbende bereuen mal aufgenommen. Und da ist ein Element auch Beziehungen. Ich habe meine Beziehungen nicht mehr gepflegt oder war auch nicht mehr offen in Beziehungen. Das sind einige Punkte davon, beziehen sich auf Beziehungen. Mhm. Beziehungen sind so unheimlich wichtig für unser Wohlbefinden, für Lebenssinn, für Lebenszufriedenheit, für Glück. Also mit Beziehungen haben wir ein Werkzeug für unser Wohlbefinden und da können wir mit arbeiten und üben. Ne? Das finde ich auch schon Übungsgedanken. Finde ich auch super schön.
Ja, ja, also finde ich auch einen schönen Abschlussgedanken. Also vielen Dank für das nette Gespräch, Nora.
Ja, Wilbert, ich bedanke mich und ich verlinke natürlich eure App und alle Infos zu euch in den Shownotes. Also da als hörende Person kannst du super gerne da nachschauen und findest die Verlinkung dazu und die App dann auch ausprobieren. Also super cool, dass ihr das macht und ich fand es auch super spannend, jetzt mit dir zu sprechen. Ich finde es auch immer schön, nochmal so andere Perspektiven drin zu haben und musste wieder meine praktische Tätigkeit auch nochmal zurückdenken und dann VT fand ich schön. War sehr gut, fand ich ein schönes Konzept. Ich glaube, das war sehr wichtig, auch für Menschen zum Zuhören. Also ganz, ganz lieben Dank dafür.
Danke. Ja.
Euch noch einen schönen Tag und schaut in den Shownotes gerne nach, wenn euch das interessiert. Und ich verlinke auch nochmal Folgen dazu, die mit dem Thema jetzt zu tun haben, zu Einsamkeit und kognitive Umstrukturierung haben wir auch eine Folge dazu. Also wenn jetzt du als Hörer dich dafür interessierst oder auch du über die App von Silvan zu uns kommst und die Folge hörst, hör da gerne rein. Vielleicht für eine Vertiefung, ist vielleicht ganz spannend. Genau. Schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn sie dich unterstützt oder inspiriert hat, schreibe einen Kommentar, schenk uns eine Bewertung und abonniere uns, um keine Folge zu verpassen. Du möchtest dein Selbstwertgefühl stärken? Mit uns an deiner Seite und das in einer liebevollen Community? Dann ist Glücklich Verbunden, deine Selbstwert-Membership für Verbindungen zu dir und anderen, genau richtig für dich. Den Link findest du in den Shownotes. Dort findest du auch die Anmeldung zu unserem Newsletter. Darin teilen wir noch mehr psychologisches Wissen, Behind the Scenes mit uns dreien und Infos zu unseren Angeboten. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.